ARD.
Donald Trump ist noch nicht wieder im Präsidentenamt, Mark Rutte noch nicht lange Generalsekretär der NATO. Gestern haben beide in Palm Beach in Florida beraten.
Die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine nehmen kein Ende. Im Gegenteil, sie nehmen zu.
Wieder werden Tote aus der libanesischen Hauptstadt Beirut gemeldet.
Und der neue israelische Verteidigungsminister Katz schafft die sogenannte Administrativhaft im besetzten Westjordanland ab. Zumindest für israelische Siedler.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Und ich bin Ulrike Ufer. Willkommen bei der aktuellen Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten.
Zunächst aber schauen wir nach Florida. Beobachter gehen davon aus, dass der NATO mit dem Regierungswechsel in den USA schwere Zeiten bevorstehen. Gestern nun hat Generalsekretär Rutte den künftigen Präsidenten Trump dort getroffen. Offenbar ging es um Verteidigungsausgaben und den künftigen Umgang mit Moskau. Was wissen wir nun über die Gespräche in Palm Beach zwischen dem ja lauten Befürworter von America First und dem niederländischen Mann mit dem Europe Unite Background?
Stand jetzt können wir eigentlich nur spekulieren. Es gibt einige schmallippige Äußerungen einer NATO-Sprecherin. Demnach ging es um eine Reihe globaler Sicherheitsthemen. Da möchte man fast sagen, ach was, wenn sich ein designierter US-Präsident und der Generalsekretär des westlichen Verteidigungsbündnisses zusammensetzen.
Rutte hatte 2 Tage nach Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November ja gesagt, dass er den Republikaner auch treffen wolle. Der Niederländer hatte sich nach dem Erfolg des Republikaners gelassen gezeigt und gesagt, durch die NATO haben die USA 31 Freunde und Verbündete, die dazu beitragen, die Interessen der USA zu fördern, die amerikanische Macht zu vervielfachen und die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten. Jetzt seine eilige Reise nach Florida, das wirkt schon alles etwas aufgescheucht. Was treibt denn die übrigen NATO-Partner so um?
Trump hat ja den Verbündeten teils unverblümt gedroht. Das gipfelte im Frühjahr in dem Satz, er werde säumigen NATO-Partnern nicht zu Hilfe kommen, wenn diese angegriffen würden. Vielmehr würde er die Russen dann sogar ermutigen, mit ihnen zu tun, was immer sie wollen. Wiederholt hatte der jetzt designierte Präsident im Wahlkampf gefordert, dass alle Alliierten künftig 3% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben sollten. Diese Marke erreichen neben den USA derzeit lediglich 4 der 32 NATO-Staaten. Deutschland wird in diesem Jahr schätzungsweise auf gerade mal 2,1% kommen. Und die innenpolitischen Widerstände sind ja nicht wenige.
Wie waren denn die Erfahrungen in der ersten Amtszeit von Trump? Da gab es ja auch schon durchaus atmosphärische Störungen zwischen Washington und Brüssel.
Bereits in seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 hatte Trump ja immer wieder in seiner bekannten Art über die angeblich zu niedrigen Verteidigungsausgaben von europäischen Alliierten gewettert und ja tatsächlich zwischenzeitlich sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis gedroht.
Als Rutte der Nachfolger von Jens Stoltenberg an der Spitze der NATO wurde, da gab es ja durchaus Spekulationen, die Besetzung könne auch damit zusammenhängen, dass der Niederländer ja ein Händchen im Umgang mit Trump habe. Aber wie kamen denn die übrigen Bündnispartner zu dieser Einschätzung?
Für Rutte war das gestern in Palm Beach das erste Treffen mit Trump in seiner neuen Funktion. Als niederländischer Regierungschef hatte er den Republikaner bereits häufiger getroffen bei verschiedenen Gelegenheiten auf internationalem Parkett. Während eines Treffens mit Rutte im Jahr 2019 hatte Trump gesagt, er und Rutte seien Freunde geworden. Diese Verbindung kann sich jetzt, so offenkundig die Hoffnung in Europa, zum Glück beweisen.
Die Ukraine wird ja, und da muss man sich nichts vormachen, von immer mehr russischen Angriffen mit auch ballistischen Raketen getroffen. Der US-Sender CNN zitiert ukrainische Militärangehörige mit der Einschätzung, dass fast ein Drittel davon nordkoreanische Waffen sein könnten, die überhaupt nur in die Luft kommen, heißt es, weil sie mit westlicher Technik fliegen, offenbar unter Umgehen aller Sanktionen. Wie passt das jetzt zusammen?
Diese vorsichtig formuliert weniger hochentwickelten Raketen sind Teil der wachsenden Unterstützung aus Pjöngjang für Moskau, zu der ja auch etwa 11.000 nordkoreanische Soldaten gehören, die in der russischen Region Kursk stationiert sind. CNN zeigt auch Bilder, wie seine Reporter Trümmer der Waffen besichtigen konnten, die das Ausmaß der in den USA und Europa hergestellten oder entworfenen elektrischen Schaltkreise in deren Lenksystemen zeigen sollen. Ort ist ein Lagerhaus, in dem Ermittler der ukrainischen Regierung angeblich Trümmer durchkämmen und nach kleinen Details suchen, die Hinweise auf die Produktion geben. Der US-Sender zitiert einen Mitarbeiter mit den lakonischen Worten: Das Einzige, was daran koreanisch ist, ist das schnell rostende Metall. CNN gibt zudem die Worte eines Beamten des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes wieder, der anonym bleiben will. Es sei immer noch festzustellen, dass der Großteil der Komponenten aus dem Westen komme, zu 70% aus den USA, aber auch aus Deutschland und der Schweiz, so der Beamte laut CNN.
Das sind ja nun schon ziemlich konkrete Hinweise, ja beinahe schon Vorwürfe. Gibt es denn dazu schon Stellungnahmen aus Washington, Berlin oder auch Bern?
Nicht, dass es uns bisher konkret erreicht hätte.
Seit Tagen beschäftigt uns ja auch der Einsatz einer neuartigen russischen Mittelstreckenrakete mit dem Namen Oreshnik. Ziel war ein Rüstungsunternehmen in der Stadt Dnipro. Putin hat ja inzwischen angekündigt, die Rakete in Serie produzieren zu lassen, was neben der großen Reichweite in seinen Augen auch wohl ein propagandistisches Plus ist. Oreshnik kann nämlich atomare Sprengköpfe transportieren. Wie sind denn die Reaktionen im Westen darauf?
Naja, der von Putin gewünschte Effekt ist wohl in Teilen eingetreten, zumal der Präsident ja auch inzwischen den Begriff eines globalen Konflikts platziert hat. Und das Schlagwort eines Dritten Weltkriegs schleicht sich ja in der Tat auch in der deutschen Öffentlichkeit immer mehr in Diskussionen ein. Ein Blick nach Großbritannien, der Independent schreibt dazu:
Seine Versuche, den Westen einzuschüchtern, haben einige dazu veranlasst, innezuhalten und das Ausmaß ihres Engagements für die Ukraine zu überdenken. Das ist verständlich. Deutschland mit seiner Geschichte und den unterschiedlichen Dynamiken in seiner politischen Kultur sollte nicht verspottet werden, wenn es über seine Ostpolitik nachdenkt. Was soll der Westen nun von der veränderten russischen Nukleardoktrin halten, die die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen herabsetzt? Und was ist von der Behauptung zu halten, dass seit der Genehmigung des Einsatzes von weitreichenden Raketen der Typen Attackams und Storm Shadows durch die Ukraine jetzt auch amerikanische und britische Militäreinrichtungen als legitime Ziele gelten? Die Antwort ist dieselbe wie vor der ursprünglichen Invasion in der Ukraine im Jahr 2014, wenn der Westen angesichts von Drohungen, seien sie nun leer oder real, kapituliert, wird Putin diese Schwäche zu einem Zeitpunkt ausnutzen, der ihm passt.
Die Meinung des britischen Independent. Und damit kommen wir zum Nahen Osten. Und auch dort ist unverändert keine Hoffnung auf baldigen Frieden in Sicht. Wieder hat die israelische Armee ein Wohnviertel in der libanesischen Hauptstadt Beirut ins Visier genommen. Jüngste Meldungen sprechen von 11 Toten und mehr als 60 Verletzten. Das libanesische Gesundheitsministerium erklärte, eine endgültige Bilanz gibt es erst später, da noch viele in den Trümmern gefundene menschliche Überreste mittels DNA-Tests zugeordnet werden müssten.
Die nationale Nachrichtenagentur im Libanon hatte in der Tat zuvor berichtet, ein 8-stöckiges Wohnhaus in einem Arbeiterviertel sei durch den Beschuss mit 6 israelischen Raketen vollständig zerstört worden. Angeblich hatte es vor dem Beschuss für das Viertel keinen Evakuierungsaufruf gegeben. In der Vergangenheit galten ähnliche israelische Angriffe ohne vorherige Warnungen an die Zivilbevölkerung hochrangigen Mitgliedern der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Israelische Bodentruppen rücken nach libanesischen Angaben immer weiter in strategisch wichtige Orte im Süden des Landes vor. Israel will laut Experten erreichen, dass sich die Hisbollah hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht, so wie es die UN-Resolution 1701 vorsieht, die das Ende des vergangenen Krieges von 2006 markierte.
Aber, und auch das wollen wir nicht verschweigen, auch in umgekehrter Richtung, da endet die Gewalt offenkundig nicht.
Genau, im Norden Israels sind nach Armeeangaben 5 Raketen in einer Region an der Grenze zum Libanon eingeschlagen. Die Zeitung Haaretz berichtet unter Berufung auf den örtlichen Bürgermeister, dass die Raketen landwirtschaftliche Flächen getroffen hätten. In einem Fall gab es den Angaben zufolge einen Raketeneinschlag nahe einer Gruppe von Farmarbeitern. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Hisbollah-Miliz beschießt Israel seit Beginn des Gaza-Krieges vor mehr als einem Jahr mit Raketen.
Noch aber sind ja nicht alle Versuche eingestellt worden, das Völkerrecht und auch internationale Rechtsnormen durchzusetzen, wie ja auch an den jüngsten Vorstößen aus Den Haag zu sehen ist, genauer vom Internationalen Strafgerichtshof. Was haben denn die dortigen Juristen angeschoben?
Es wurden Haftbefehle verhängt, und zwar gefühlt in alle erdenklichen Himmelsrichtungen. Wir haben ja bereits darüber berichtet. Ob die jemals dazu führen, dass tatsächlich Präsident Putin oder Regierungschef Netanyahu in Handschellen vorgeführt werden? Fraglich. Mancher mag sagen, die Geste zählt. Aber die spanische Zeitung El País hat auch ein Messen mit verschiedenen Maßstäben ausgemacht.
Die extremistische israelische Regierung hält die Entscheidung für einen Ausdruck von Antisemitismus. US-Präsident Joe Biden prangerte eine angeblich unzulässige Gleichsetzung mit der Hamas an, deren Führer ebenfalls angeklagt wurden. Übertreibungen beiseite. Die Forderung nach Gerechtigkeit muss für alle gelten. Diese Reaktionen spiegeln die Doppelmoral wider, die es uns erlaubt, den Haftbefehl gegen Putin zu begrüßen und den gegen Netanyahu zu kritisieren. Eine Welt der zwei Geschwindigkeiten ist nicht tragbar, mit Ländern, die sich für berechtigt halten, von anderen die Einhaltung des Völkerrechts nur dann zu verlangen, wenn es zu ihrem Vorteil ist, und es zu verletzen, wenn dies nicht der Fall ist. Der Internationale Strafgerichtshof wird nur dann tätig, wenn es kein anderer angesichts eklatanter Ungerechtigkeit tut und muss sich zurückhalten, wenn Verbrechen von den Gerichten des Landes angemessen verfolgt werden. Dies ist in Israel nicht der Fall, seit es einen Krieg begonnen hat, der als Verteidigungskrieg gedacht war, aber zur Rache und sogar zur Ausrottung der palästinensischen Bevölkerung und zur Besetzung seiner international anerkannten Gebiete geführt hat.
Soweit der Kommentar der Zeitung El País aus Spanien. Gestern, da hat der neue israelische Verteidigungsminister Katz gesagt, dass die sogenannte Administrativhaft oder auch Administrationshaft im besetzten Westjordanland künftig nur noch für Palästinenser gelten soll. Für die israelischen Siedler soll sie abgeschafft werden. Clemens Fehrenkotter aus Tel Aviv erläutert, was es damit auf sich hat.
Künftig wird nur noch ausschließlich gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland das umstrittene Instrument der Administrationshaft angewendet werden. Das heißt, die Personen können für 6, 12 oder oftmals deutlich mehr Monate in Haft genommen werden, in der Regel ohne Gerichtsverfahren oder Zugang zu den Anschuldigungen, die gegen sie erhoben werden. Derzeit befinden sich nach Angaben der israelischen Gefängnisverwaltung rund 3.400 Palästinenser in Administrationshaft.
Soweit die kurze Erklärung unseres Korrespondenten. Wann wird denn diese sogenannte Administrationshaft angewendet?
Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Betroffenen etwa mit einer Straftat in Verbindung gebracht werden, es aber nicht genügend Beweise für eine Anklage gibt. Anwälte beklagen bei dieser Praxis allerdings, dass die Inhaftierung in solchen Fällen auf Geheiminformationen basiert und dass sie deshalb kaum etwas dagegen in der Hand haben. Deswegen ist dieses Instrument auch besonders umstritten.
Wichtig zu erwähnen ist noch, dass dabei Palästinenser viel häufiger betroffen sind als israelische Siedler. Wie wir eben gehört haben, befinden sich rund 3.400 Palästinenser in Haft. Dem stehen laut israelischen Medienberichten 8 inhaftierte jüdische Siedler gegenüber.
Und der israelische Verteidigungsminister Katz argumentiert nun, dass die Siedler, so wörtlich, ernsthaften palästinensischen terroristischen Bedrohungen ausgesetzt seien. Deshalb soll diese Form der Haft in Zukunft auch nur für Palästinenser gelten. Für die Siedler selbst sollen demnach andere Präventivmaßnahmen greifen. Welche das sein sollen, ist aber bislang offen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir war heute Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Danke, dass Sie auch heute wieder dabei waren und zugehört haben.